Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Und willkommen, Matthias von Hellfeld.
Ja, willkommen, Holger Klein.
Thema diesmal, der Beginn des Ersten Weltkriegs.
Wir nehmen den Zweiten.
Stimmt, scheiße. Vollidiot, entschuldige. Thema diesmal, der Beginn des Zweiten Weltkriegs, also als Polen Deutschland überfallen hat.
Genau. Das war übrigens.
Hält sich hartnäckig, ne?
Ja, das war übrigens am 1. September 1939, nur für die es nicht mehr wissen. Also der Hintergrund, warum Polen Deutschland überfallen hat, das ist ja jetzt nicht nur von Putin gesagt worden oder von Medvedev, sondern es war damals sozusagen die Legende, die gebraucht wurde, um diesen Krieg zu beginnen. Es wurde am Abend oder in der Nacht vorher der deutsche Sender Gleiwitz überfallen, der auf polnischem Boden stand, und insofern nahm man das zum Propaganda-Anlass, nur war dieser Überfall von SS-Leuten inszeniert, und die Toten, die man da hingelegt hat, waren polnische KZ-Häftlinge, die man da hingelegt hatte, erst erschossen, dann hingelegt hatte und sie in Uniform der polnischen Armee gesteckt hat. Und dieser Vorfall, in Anführungsstrichen gesagt, wurde am nächsten Tag dann von Hitler in der Krolloper, da tagte der Reichstag, weil ja der Reichstag abgebrannt war im Februar 1933, oder nicht abgebrannt, aber teilweise abgebrannt war. Und er begann seine Lügenrede mit dem legendären Satz: seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, weil Polen mit regulärer Armee...
Auch schon regulären Truppen oder so ähnlich.
Auch schon regulären
Truppen. Er hat ja so eine ganz komische Sprache auch immer.
Ja, er ist sowieso komisch. Also mit regulären Truppen angegriffen hat, also alles Lüge, und damit war der Anlass gegeben für diesen Zweiten Weltkrieg, jedenfalls aus Sicht der Nazis, und das Ergebnis kennen wir, da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen.
Hätte es diese Lüge vom polnischen Angriff überhaupt gebraucht?
Ja, du brauchst einen Anlass. Du musst einen Auslöser haben, genau wie Putin da irgendwelche Leute ins Donbass schickt und ihnen keine Abzeichen auf die Arme macht und dann einen Bürgerkrieg anfängt und dann irgendwie Propagandamaterial nach Kiew bringt und
Wem gegenüber brauchte?
Der eigenen Bevölkerung.
Aber hätten die nicht einfach mitgemacht, wenn Hitler gesagt hätte, so, jetzt hauen wir den Polen auf die Mütze, die sind sowieso doof, hätten die da nicht mitgemacht?
Das weiß ich nicht, aber du musst auf jeden Fall, du musst dich selbst versuchen, in eine Position des Angegriffenen zu bringen, um den Angriffskrieg sozusagen als Verteidigung zu rechtfertigen. Mhm. Und einen Verteidigungskrieg kann man leichter als einen Angriffskrieg rechtfertigen. Und insofern benutzt das sowohl Putin als auch Hitler.
Aber es ist schon, ich finde das trotzdem, entschuldige, dass ich da so drauf rumreite, aber ich finde das schon bemerkenswert, dass also ausgerechnet ein so barbarisches, wirklich komplett verrohtes Regime wie das Deutsche Reich damals, dass die trotzdem auf solche Formalien geachtet haben.
Das haben sie immer gemacht.
Die haben ja auch minutiös Buch geführt, darum wissen wir auch so viel über die Shoah. Aber mich fasziniert das total, weil sowas machst du doch nicht, das schreibst du doch nicht noch auf.
Ja, doch, wenn du eben preußischer Beamter bist, dann tust du das.
Und, guter Punkt, ja.
Ja, und insofern, ich glaube ehrlich, dass das alle machen, weil sie eben hinterher, weil sie meinen, sie würden ja damit durchkommen und gewinnen. Und dann kann man das sozusagen rechtfertigen und möglicherweise eben auch zu einer Art Glorientafel verwenden.
Verstehe.
Insofern, du weißt ja, wenn du so einen Krieg anfängst, nicht, wie er ausgeht. Und das, also glaubst zu wissen, aber du bist ja nicht, also kannst dir ja nicht hundertprozentig sicher sein. Aber es ist schon richtig, dass die Nazis so viele Gründe in Anführungsstrichen aufgebaut haben, dass sie es eigentlich hätten dabei belassen können.
Ja.
Und ich muss unbedingt, also bevor wir hier über diesen Krieg reden, muss man darüber reden, warum er überhaupt entstanden ist und was jetzt mal abgesehen von Tötungsfantasien und Antisemitismus und Antibolschewismus, was sozusagen die Bevölkerung dazu gebracht hat, zu sagen, ja, das ist jetzt so.
Ja.
Wir müssen das jetzt machen. Oder wir haben ein Recht in Anführungsstrichen dazu. Also ich lasse die Anführungsstriche jetzt weg, das glaubt man mir dann bitte auch so. Um damit kurz anzufangen, muss man wirklich auf den Ersten Weltkrieg gehen. Also der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918 endet mit dem Versailler Vertrag von 1919, der kompletten Niederlage der Mittelmächte, also Deutschland und Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich, und dem Sieg der Alliierten, also den Franzosen, den der noch nicht entstandenen, aber schon bolschewistischen Russlands, England und den USA. So, und diese alliierten Siegermächte beschließen, bestimmte Dinge in Europa nun durchzusetzen, die solche Kriege für die Zukunft verhindern würden. Weil der Erste Weltkrieg hat zwar nicht die Zerstörungen in den Städten gebracht wie der Zweite Weltkrieg, war aber in den Belastungen, in den Folgen und den Konsequenzen weit, weit dramatischer, als man sich das vorstellt. Mhm. Die meisten der Alliierten waren hoch verschuldet bei den Vereinigten Staaten.
Ja.
Und die wollten ihr Geld zurückhaben. Und wie kriegten sie dieses Geld? Indem sie es bei den Alliierten sich holten. Wie kamen die Alliierten, die ja auch alle pleite und völlig am Boden waren, zurück? Indem sie den Deutschen sagten, ihr müsst das bezahlen.
Ja.
So, da, und diese Kette sozusagen, die konnte man nur dadurch in Gang setzen, dass man die Schuld feststellte.
Mhm.
So, und die Schuld wurde allein, und das heißt genau so, allein Schuld ist Deutschland.
Ist
und
das so?
Ist natürlich eine Lüge und eine Fehlinterpretation der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Besser geht es nicht.
Okay. Wem würdest du denn die Schuld oder wem spricht die Geschichtsforschung die Schuld am Ersten Weltkrieg?
Ja, die Geschichte, nicht ich, sondern die Geschichtsforschung hat herausgefunden, dass sowohl die Franzosen als auch die Russen ein hohes Interesse daran hatten, diesen Krieg vom Zaum zu brechen und die Frage, was auf dem Balkan passiert, sozusagen zu ihren Gunsten zu entscheiden. Der Auslöser war ja das Attentat von Sarajevo auf den Thronfolger. Und dieser Thronfolger hatte tatsächlich eine Idee, die dieses riesige Reich Österreich-Ungarn möglicherweise weiter am Leben gehalten hätte, nämlich einen dritten Teil zu etablieren und die Slawen, die in diesem Reich lebten, besser zu stellen und mit mehr Autonomie auszustatten. Das wäre natürlich nur zu Lasten sowohl der Österreicher als auch der Ungarn gegangen, aber hätte eben den Slawen, von denen es sehr viele im österreich-ungarischen Doppelreich gab, besser gestellt. Und dieses Rumoren, was es dort gab nach einem slawischen Großreich unter russischer Führung, ja, dieser Panslawismus, den es lange schon gibt und viele Jahrzehnte vorher schon ins Leben gerufen wurde, sah vor, Serbien als Balkan-Großmacht innerhalb eines slawischen Völkerverbundes zu etablieren. Mhm. Das hat Slobodan Milosevic in den 80er, 90er Jahren auch gewollt, weswegen es zu diesen vielen Jugoslawienkriegen kam.
Mhm.
So. Also es gab Schuld auch in Frankreich. Also Frankreich hat zweimal dem russischen Zaren Nikolaus einen Freibrief erteilt für Kriegsaufrüstung und für Kriegserklärungen. Frankreich würde auf jeden Fall an der Seite Russlands stehen, wenn es gegen die Deutschen geht. Deutschland und Frankreich waren verfeindet und zwar über auch viele Jahrzehnte.
Aha.
Also die Franzosen, die hatten die letzte militärische Niederlage 1870 gegen Deutschland eingesteckt, die Schlacht bei Sedan, wo dann Napoleon III. Als letzter Kaiser zurücktreten musste. Und da gab es Rachegefühle ohne Ende. Natürlich haben auch die Deutschen Schuld, also Kaiser Wilhelm II. Hat dem österreichischen Franz Josef I. sozusagen einen Freibrief erteilt und hat gesagt, mach du mit den Serben, was du willst, ich stehe an deiner Seite.
Ja.
So, und das Dritte ist, man muss einfach wissen, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, wenn man sich klar macht, dass George, der König von England, Wilhelm, der Kaiser von Preußen, von Deutschland und Nikolaus, der Zar von Russland, Vettern waren. Ja, die waren Vettern. Und die sitzen also wenige Monate, bevor der Krieg losgeht, noch fein im englischen Schloss Windsor und trinken Kaffee, weil irgendjemand da Geburtstag hat und ein paar Monate später führen sie Krieg gegeneinander. Also es sind auf jeden Fall.
Die hatten ja vermutlich in diesem Moment, also 1914, noch eine ganz andere Vorstellung davon, was Krieg gegeneinander führen bedeutet, als das, was dann tatsächlich die nächsten 4 Jahre passiert ist.
Nein, nein, sie wussten es genau. Das tut mir leid. Also Wilhelm II. Hat es sogar genau ausgeführt. Er hat dann, es gab ja diese Ultimaten, jetzt sind wir schon beim ersten.
Also ich meine, diese Materialschlachten und so.
Es wird eine lange Sendung.
Ich ja, ist okay, ist okay.
Also Der Anlass war das Attentat von Sarajevo. Mhm. Und dann gab es von österreichischer Seite Ultimaten an Serbien, dass man also die Aufklärung mit österreichischen Beamten in Serbien durchführen müsse und dass Serbien dem zustimmen müsse und dass es also bestimmte Sanktionen gegen das Land gäbe. Und das müsste man jetzt akzeptieren innerhalb von 48 Stunden oder so. Und als die serbische Regierung das gemacht hat und gesagt, jawohl, wir akzeptieren dieses Ultimaten, das ist zwar die Selbstaufgabe, aber wir akzeptieren das, weil die serbische Regierung hatte mit dem ganzen Kram nichts zu tun, hat Wilhelm II. An Franz Josef geschrieben, es wäre doch jetzt eigentlich der Anlass, weg diesen Krieg zu führen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach Belgrad belagern, wir belagern Belgrad so lange, bis dieser Fall aufgeklärt ist. Und dann haben wir die Täter, die schießen wir ab und dann ist die Sache erledigt. Und dann gibt es noch ein paar Sanktionen gegen Serbien und damit ist es ein Regionalkonflikt, wie er auch ursprünglich war. Und wir haben keinen Weltkrieg. Denn das wissen wir ja, hat er dann geschrieben, es würde ein Weltbrand werden. So, und diesem Versuch sozusagen von Willem grätschen dann die deutschen Generäle rein und sagen, nein, die haben jetzt alle rund um uns herum so weit aufmobilisiert und aufgerüstet, dass wir, wenn wir jetzt zurückziehen, sozusagen mit heruntergelassener Hose da stehen.
Verstehe.
Und das hat dann Willem sozusagen dazu getrieben, zu sagen, okay, dann erkläre ich jetzt mal, I declare the war.
Trotzdem ich versuche, also das ist viele Jahre her, das ist über 100 Jahre her.
Stimmt.
Damals hat es noch andere Weltbilder gegeben in den Köpfen der Menschen. Kann Willem mit dem Begriff Weltbrand das gemeint haben, was dann tatsächlich auch ein Weltbrand war? Oder war das irgendwie eine seiner üblichen majestätischen Metaphern? Weil die haben alle geschwollen dahergequatscht immer.
Nein, das wussten die schon. Also es war ihnen ja klar, also Deutschland hat ja als, wir liegen ja im Land, wir sind ja das Land der Mitte in Europa und unsere Geschichte ist dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr oft in zwei Frontenkriege verwickelt waren oder dass die Kriege bei uns stattgefunden haben. Also die mittelalterlichen und frühen neuzeitlichen Kriege waren fast alle im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. So, und wir haben sehr oft, also Preußen hat immer Krieg geführt gegen Maria Theresia und gegen Katharina II. Und wir haben diese Konstellation sozusagen in der Mitte zu sein und das Problem zu haben, von allen Seiten angegriffen zu werden. Das hat Bismarck schon mit seinem Bündnissystem gesehen. Und das hat Wilhelm II. Zerstört, weil er wusste oder wollte unbedingt, ich will Vormacht werden. Also insofern hat der Wilhelm schon einen großen Anteil Schuld an diesem Ersten Weltkrieg. Keine Frage. Aber er ist es nicht alleine. Und das ist das Wichtige. Wir wollen niemanden hier freisprechen und wir wollen auch nichts beschönigen. Also die Schuld bei Willem, die kann man wirklich auch nachlesen.
Nee, ich würde das halt gerne nur verstehen, wie man dahin kommt. Also nach dem Ersten Weltkrieg wussten wir, wie sehr die Kriegsmaschinerie, sag ich mal, ausufern würde, wenn man sie einmal vom Zaum lässt. Aber davor konnten die das doch noch, die konnten das vielleicht ahnen und gesagt, ja, wir haben ganz viele Panzer und ganz viele Torpedoboote.
Na, die wussten das schon.
Dieses Maß an Verwüstung. Haben die damit wirklich?
Das war gar nicht so. Du hast ein falsches Bild vor Augen. Du hast das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg waren ja die Städte nicht verwüstet. Es gab ja keine Luftangriffe in dem Sinne.
Es waren nur die Menschen verwüstet, ja.
Keine Raketen, die über 3000 Kilometer fliegen, sondern es gab einfach Feldschlachten mit vielen, vielen tausend Toten und Millionen Toten. Das ist vollkommen klar. Die großen Städte waren übersät mit Kriegsheimkehrern, die, keine Ahnung, ein Bein verloren hatten oder die einfach Laternen anschrien, weil sie traumatisiert waren und die Heroin genommen haben in hohem Maße. Weil sie sonst in dieser Welt nicht mehr leben konnten. Also das war alles sichtbar. Aber die Zerstörung war so nicht sichtbar. Was man sehen konnte, war die Inflation. Ja, und da komme ich jetzt drauf. Das Problem war dieser Alleinschuldparagraf. Der hatte zur Folge, dass Deutschland, ich glaube, 23% seines Gebietes verloren hat und ich glaube 35% seiner Wirtschaftskraft. Und so viel Prozent seiner Bevölkerung. Wurde festgelegt, dass sie keine vernünftige Armee mehr haben konnten. 100.000 Mann, das war zu der Zeit überhaupt nichts. Mhm. Es wurde festgelegt, dass Deutschland alleine Reparationen zu zahlen habe. Die Höhe wurde noch festgelegt. Die belief sich hinterher, also die Zahl, die ich kenne, ist 132 Milliarden Goldmark. Das ist eine unvorstellbare Summe, die kann ich dir nicht in Euro umrechnen. Ja, das ist auf jeden Fall irre viel gewesen. Völlig utopisch, die zu bezahlen. War völliger Quatsch. So, und als die dann merken, die Alliierten, dass das Geld wächst nicht rüber, haben sie angefangen, Industrien abzumontieren, also Deportation, Demontage. Sie haben Holz abgeschlagen aus den Wäldern und nach Frankreich geschafft. Sie haben Kohle sich geholt aus dem Bergbau in Nordrhein-Westfalen und haben es nach England oder nach Frankreich geschafft und haben, als die Deutschen mal irgendwie in Verzug geraten sind, die Ruhrbesetzung gemacht. Also einfach das industrielle Kerngebiet der Deutschen besetzt und für sich genutzt. Und das hat wiederum dazu geführt, dass die Regierung gesagt hat, naja, das halten wir jetzt aus. Wir übernehmen die Ausfälle der Arbeitgeber und wir übernehmen die Lohnausfälle der Arbeitnehmer. Das haben sie nur machen können, und das dauert ein paar Monate, das haben sie nur machen können, dass sie Tag und Nacht die Gelddruckmaschinen haben laufen lassen Am Schluss des Tages, also vor Beendigung des Ruhrkampfes, arbeiteten 148 Druckereien 24/7, um Geldscheine zu drucken. Mit Billionen wert, ja, also war ein so ein Schein dann irgendwie, keine Ahnung, 25 Billionen wert.
Ja, und das kennt man ja dann auch so die Bilder ja, mit genau. Schubkarren so. Voller Geld vor der Bäckerei genau. Und so weiter. Ja.
Also, so, und das hörte dann irgendwann auf, weil dann die Regierung gesagt hat, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann haben sie die Reichsmark eingeführt, also die Bodenwährung und so weiter. Bleiben wir mal dabei. Diese Punkte sind für die Deutschen sozusagen ein Einfallstor gewesen für rassistische oder für über nationalistische und selbstüberhöhende Argumente gewesen. Und das haben die ja, Nazis
perfekt. Das war eine Krise und die Krise ist immer die Zeit der
Populisten. Nein, das war nicht nur eine Krise, Olga. Das sind fundamentale Eingriffe in das nationale Selbstbewusstsein gewesen. Das heißt, die haben denen gesagt, alle Deutschen, ihr seid schuld.
Ja, klar.
Ihr.
Ja, klar.
Sonst niemand. Das ist jetzt nicht, das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist eine Nationalstolzverletzung.
Okay.
Wir werden das erleben. Wir werden das zu unserer Lebzeit noch mitbekommen, wenn wir einen Frieden in Russland bzw. in der Ukraine haben werden. Dann wird es die große Kunst sein, dieses genau zu vermeiden. Also wir so sauer wie auf die Russen sind und die haben angefangen, das sind alles Wahnsinnige.
Ja.
Festzuschreiben, die Russen sind alleine schuld,
ja.
Wird auf jeden Fall den nächsten Krieg implizieren, weil das lässt sich kein Volk gefallen. Ja.
Ja, die Kraft hat keins, ja.
Das, genau so ist es. Also, das hat eine.
Also, die haben ja nicht mal wir Deutschen.
Niemand hat die.
Ja, obwohl niemand. Wirklich belegbar ist, welche Schuld unsere Vorfahren ja. Im Zweiten Weltkrieg auf sich geladen. Und selbst das lässt sich nicht. Ja, verstehe schon.
Das kann man jedenfalls auf diese Pauschalität nicht machen. Also, das war das eine. Das zweite ist, und das ist wirklich ein wesentlicher Grund für den Zweiten Weltkrieg. Das andere ist, es hat das Problem gegeben, dass die deutschen Soldaten an der Westfront, die Ostfront war ja schon ein Jahr lang geschlossen, 1918 auf einmal gesagt bekamen im Sommer, wir machen jetzt die große Offensive und hauen die alle weg. Das wurde dann auch gemacht, hat aber nicht funktioniert. Und dann zwei Monate später sagt ihnen das Oberkommando der Wehrmacht, wir kapitulieren jetzt. Und dann haben sich die Soldaten in den Gräben angeguckt und gesagt, wieso, hier ist ja gar kein Franzose. Warum sollen wir denn kapitulieren? Hier ist ja niemand. Wir sind hier unbesiegt. Uns hat niemand besiegt.
Im Felde und das, unbesiegt.
Ja, und das war auch so. Ja, das war für das Gefühl der Soldaten war das so. Und die kommen jetzt zurück in ihre Heimat und erzählen das. Und daraus hat sich die Legende entwickelt, die auch ausgenutzt wurde und die eben auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, dass sie von eigenen Gangstern, also den berühmten Novemberverbrechern, sozusagen an den Haken geliefert wurden und dass da verschwörungstheoretisch gesagt Deep State am Start war, der also sozusagen das Reich von innen ausgehöhlt hat und das waren die Juden. So, und damit hast du deine Zutaten für die Rhetorik der Nazis, die eben, ich sag mal, bereit waren, die Menschen waren bereit, das zu glauben, weil sie lange Zeit darauf vorbereitet waren und zwar nicht von Nazis. Ja, das war Hindenburg und das war Gröner und das war Ludendorff. Mhm. Hitler kam erst 1923 an den Start. Aber bis dahin war das ja schon alles grundgelegt. Das ist das eine.
Die Novemberverbrecher, die sogenannten, haben den sogenannten Dolchstoß, der dann Dolchstoßlegende war, ausgeführt.
So ist es. Und die Novemberverbrecher deshalb November, weil der Waffenstillstand am 9. November 1918 im Wald von Compiègne von deutschen Generälen oder von deutschen Politikern, zum Beispiel Matthias Erzberger, unterschrieben wurde. Und damit war der Krieg zu Ende. So. Und das war eben Verrat an den Deutschen. Das waren die Novemberverbrecher und die galt es sozusagen zu eliminieren. Das haben sie auch gemacht. Mhm. Aber das ist nur der eine Teil. Der zweite Teil ist, die Alliierten haben bei dem Versuch, eine neue Ordnung in Europa herzustellen, festgestellt, dass die Großreiche vom Übel sind und zerschlagen werden sollten. Dazu gehörte das Österreich-Ungarische und das Osmanische Reich. Mhm. Und da gab es dazu die berühmten Vorortverträge, die in den Jahren bis 1922 verabschiedet wurden und beschlossen wurden. Und darin wurde Österreich-Ungarn geteilt. Österreich bekam auch einen Teil Mitschuld als Teil der Mittelmächte, aber Ungarn wurde sozusagen autark und selbstständig. Und Österreich bekam ein Vereinigungsverbot mit Deutschland. Das vergessen wir immer so. In Österreich gab es und genau auch in Deutschland eine starke Meinung in der Bevölkerung, dass Österreich und Deutschland sich zu einem großen deutschen Reich zusammenschließen sollten, wie es über Jahrtausende im Heiligen Römischen Reich später deutscher Nation ja auch gewesen ist. Mhm. Die römischen Kaiser oder die römisch-deutschen Kaiser waren aus dem Hause Habsburg, sprich Österreicher. Die haben über Deutsche, die im Übrigen in einem Vielvölkerstaat gelebt haben mit 13 Sprachen, haben über die Deutschen geherrscht. Was nie richtig funktioniert, aber ist ja egal. Jedenfalls, es waren Österreicher. So, und die durften sich jetzt nicht mehr miteinander vereinigen. Und das dritte ist halt das Osmanische Reich. Und dieses Osmanische Reich sollte zurückgestutzt werden bis auf Anatolien. Das ergab die Konsequenz, dass alles das, was zum Osmanischen Reich gehört hat, also Mesopotamien, Mittlerer und Naher Osten.
Im Grunde die komplette Mittelmeerküste außer Italien, Frankreich, Spanien. Ne?
Ja. Genau, es wurde alles neu gemacht. Am Reißbrett wurden Grenzen gezogen, das kannst du heute noch auf deinem Schulatlas sehen. Und es wurden Staaten kreiert, die es eigentlich überhaupt nicht gab. Also der Irak, das war ein Gebilde der Engländer, die wollten einfach nur die Ölquellen. Mhm. Haben einfach gesagt, wir brauchen jetzt einen Staat, der heißt Irak. So, und das gleiche gilt Königreich Jordanien, das gab es vorher auch nicht. Das sind Nomadenstämme, die da gelebt haben. Einer von denen wurde jetzt König Jordanien. Libanon ist auch so ein Fall, der eben einfach sozusagen aus dem Kopf der Franzosen entstanden ist. Also das wird der Mittlere Osten neu geordnet. Es wird die Türkei zurückgeschlagen mit dem Ergebnis, dass unter Kemal Atatürk die Türken da sozusagen eine Revision versuchen und es auch erfolgreich hinkriegen. Und die Türkei entsteht so in dem Ausmaß, wie wir sie heute kennen als Republik mit dem Jahr 1923. Mhm. So. All diese Dinge sind wirklich existenzielle Vorgeschichte für den Zweiten Weltkrieg, weswegen der Erste Weltkrieg auch die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts heißt. Weil dort sind alle Gründe angelegt, die Hitler noch ein wenig erweitert, das sage ich auch gleich sozusagen, die ganze Zeit über den Leuten eingetrichtert hat, dass man genau das, was ich gerade erzählt habe, alles wieder revidieren will. Die Revision von Versailles, das war das Schlagwort. Der Kampf gegen die Novemberverbrecher, das war das zweite Schlagwort. Und das ist natürlich neu, aber es ist auch ein Ergebnis des Ersten Weltkrieges, der Kampf gegen den Bolschewismus. Bolschewismus, also die Bolschewiki unter Lenin, die 1917 infolge des Ersten Weltkrieges, den Russland wirklich weder gewinnen konnte, noch sonst irgendwas. Dieser Krieg hat das Land im Prinzip ruiniert. Und der Zar Nikolaus II. Konnte es nicht ändern, sozusagen. Er war einfach Kriegspartei und er musste da bestimmte Sachen tun und er hat die Ostfront verloren. Also unsere deutsche Ostfront, und war im Grunde genommen dabei, das Land wirklich zu ruinieren. Und in dieser Situation gewinnen die Bolschewiki die Macht und übernehmen das. Die Zarenfamilie wird umgebracht und es entsteht das, was man dann den Bolschewismus nennt, oder es nicht, den gab es schon vorher, aber der Bolschewismus war dann an der Macht und das war für Hitler das Gegenbild zum Faschismus und der Kampf zwischen dem Faschisten und dem Bolschewisten und der Bolschewiki, das war jetzt sozusagen einer der zentralen Gegensatzpunkte.
Was ja eigentlich auch ganz witzig ist, weil letztendlich ist ja der Bolschewismus, danach kommt dann Marxismus, Leninismus, dann Stalin, also im Grunde ist es ein Proto-Stalinismus, ich weiß, es ist sehr verkürzt historisch, und damit ja noch nicht mal wirklich ein Gegenteil zum Faschismus.
Ja, das wussten die aber nicht.
Ja, stimmt. Wir sind stimmt. Wir sitzen hier wieder am Sofa. Ja, ja, ja.
Genau. Das ist, also für die Leute damals war das Gegenbild der Bolschewist, der Kommunist, die Sowjetunion, so. Die Bolschewiki, so. Und das haben die Nazis verknüpft mit ihrem Antisemitismus. Und dieser Antisemitismus, das muss man sozusagen auch noch zur Vorgeschichte mit erwähnen, ist eine überlagerte Metaebene, die es auch schon vor dem Ersten Weltkrieg gab, und zwar in seiner übelsten Ausformung. Also ich will mal sagen, wir haben mal irgendwann eine Sendung gemacht über den Alldeutschen Verband. Ja. Wer Lust hat, sich mal die Vorläufer oder Hitlers Väter anzuhören oder zu sehen, der möge daran mal sich laben am Alldeutschen Verband, an seinem Vorsitzenden Heinrich Klaas. Das war eine furchtbare Gestalt, der Dinge von sich gegeben hat, die dann durch Alfred Hugenberg in vielen Medien verbreitet wurden. Und das endete dann in der Schlagzeile, die Juden sind unser Unglück. Das heißt, diese Begründungen, in Anführungsstrichen wirklich nochmal gesagt, die Nazis sozusagen sachlich erhoben aus dem Versailler Vertrag und aus der wirklich falschen Behauptung, die Deutschen hätten alleine die Schuld am Ersten Weltkrieg gehabt, wurde dann noch garniert mit dem Antisemitismus, den es auch schon davor gegeben hat, also vor dem Ersten Weltkrieg, und eben diesem neu aufkommenden, sehr starken Russland, sprich Sowjetunion, und damit sozusagen als Gegenbild aufgebaut dann die Bolschewisten. So, und dann hat sich Hitler, das kann man Jahr für Jahr sich angucken, was da so passiert ist, Stück für Stück daran gemacht, die Bestimmungen des Versailler Vertrages aufzulösen. Er hat also erstmal die Reichswehr erweitert gegen die Bestimmung des Versailler Vertrages. Er hat sich das Saarland zurückgeholt. Er hat die Rheinlandbesetzung, er hat das Rheinland besetzt, was entmilitarisiert war. Er hat hier mal ein Stück genommen und da mal ein Stück genommen. Er hat einfach immer weiter sozusagen die Sache vorangetrieben. Dann hat er Österreich einkassiert gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages. Und die Alliierten haben sich nicht gewehrt. Es passierte nichts. Und deswegen mache ich jetzt einen kurzen Einschub, weil wir ja heute in der Lage oder in der Situation sind, zuzugucken, was Putin macht.
Ja.
Ja. Und ich will jetzt nicht auf dem Minsker Abkommen rumreiten und auf diesen fehlgeleiteten Versuchen, den Mann einzuzäunen, aber der macht das genauso. Man kann die beiden nicht gleichsetzen, aber man kann Analogien herstellen. Ja, Hitler und Putin sind nicht so miteinander zu vergleichen, aber es gibt eben Ähnlichkeiten.
Ja.
Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Putin sich davon hat leiten lassen, dass er sagte, guck mal, der hat das damals auch so gemacht, einfach Stück für Stück. Und das ging, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt nicht erst mit der Krim los, sondern das war schon in Tschetschenien so. Das war in Abchasien und in Georgien so. Mhm. Das war eben natürlich mit der Krim so und das war natürlich auch im Donbass so. Also das heißt, dieses Stück für Stück wiederherstellen dessen, was man vermeintlich zu Unrecht verloren hat, nämlich das große Ostblockreich Sowjetunion mit all seinen Satellitenstaaten, also den Ostblock.
Und interessanterweise reagieren die Nachbarn oder die anderen Mächte, die da so drumherum sind, ungefähr genauso wie damals alle reagieren. Ich meine, das beste Beispiel ist Chamberlains Reise, die dann letztendlich auch in der Annexion, was war das, des Sudetenlandes gipfelte, was damals Appeasement hieß und heute ja auch wieder sehr gerne mal Appeasement genannt wird, wenn es darum geht, Putin bloß nicht zu provozieren.
Ja, aber wir laufen Gefahr, auch wieder eine Appeasement-Politik zu betreiben. Und im Moment, ich bin wirklich gegen jede Form von Krieg. Befürchte allerdings, wenn wir jetzt Appeasement machen, dann ist Europa in 10 Jahren russisch.
Ja.
Weil das kann zumindest ich mir schon vorstellen.
So ähnlich, ja. Ja.
Ja, das ist jetzt etwas plakativ, ist schon klar. Deswegen ist ja die Parole im Moment, wir machen auf keinen Fall Appeasement. Wir werden auf gar keinen Fall ihm sozusagen entgegenkommen, nur um des lieben Friedens willen. Und dann denken, er würde mit dem Donbass still sein. Da muss ich wirklich sagen, bin ich auf Seiten von Zelensky und anderen, die genau das eben immer wieder als Vergleich hervorholen und sagen, nein, das dürfen wir eben nicht glauben. Er will alles haben. Er möchte gerne den Rand der Sowjetunion bis in die Mitte Berlins wieder vorschieben. So, etwas übertrieben gesagt. Also, gehen wir nochmal zurück.
Übertrieben ist. Also.
Ja, also, gut. Also, wir waren gerade stehen geblieben bei der Annexion oder Anschluss Österreich hieß das damals, 1938. Das wurde von der Bevölkerung bejubelt. Ja, da gab es keinen, der da was gegen hatte. Attentatspläne, die es zu der Zeit gab, wurden aufgeschoben, weil man dachte, man kann jetzt auf dem Höhepunkt sozusagen der Popularität Hitlers nicht einfach den Mann umbringen. Das wird nicht gehen. Und meine gewagte These, gebe ich zu, lautet, hätte der Mann im März 1938 nach dem Anschluss Österreichs den sogenannten Schluss gemacht und hätte gesagt, wir sind jetzt saturiert,
ja,
dann wäre der Mann Napoleon gleich in unsere Geschichte installiert und alles wäre gut. Da würde kein Mensch was gegen haben und österreichische Separatisten würden über die Alpen verjagt. Ja. Insofern, so
ich das mag Problem mir trotzdem nicht vorstellen, in was für einer Welt würden wir heute leben. Egal, wahrscheinlich wäre sie so viel.
Vielleicht wäre sie schön oder nicht schön, keiner weiß es. So. Aber dadurch, dass er eben nicht aufgehört hat, sondern eben, wie du schon sagtest, 1938 dann in München Abkommen das Sudetenland haben wollte, was war provoziert? Das war genauso wie die grünen Männchen im Donbass.
Ja.
Ja, da hat er eine Nazi-Gruppe hingestellt mit einem NSDAP-Führer, der die ganze Zeit über gezündelt hat. Immer wieder hier und da, die Sudeten müssen aufstehen, das ist Deutschland, das gehört uns und heim ins Reich und wir machen das wie im Saarland und also, dann wurden Volksabstimmungen gemacht, ja, ich will, das Ja war dann riesig groß und das Nein war ganz klein und all solche Sachen. Dann gab es die Münchner Konferenz, da waren beteiligt Italien, Frankreich, England und Deutschland. Die Sudeten, also die Tschechen im Übrigen überhaupt nicht, da wurde einfach über deren Kopf entschieden und Hitler hat dann dieses Münchner Abkommen unterschrieben. Und nur zur Wahrheit gehört dazu und am Rande gesagt, auch Polen und auch Ungarn haben sich ihr Scheibchen aus der Tschechoslowakei an dem Abend abgeschnitten.
Och, das wusste ich auch nicht.
Ja, das weißt du aber jetzt. Und wenn du, da gibt es eine schöne Karte im Netz, die kann man sich angucken. Da ist genau aufgezeichnet, welche Teile der Tschechoslowakei zu wem gingen. Und da gibt es eben jeweils an den Rändern, zu den Grenzen, eben auch Ungarn und Polen, die sich gelabt haben.
Aha.
So, und kaum waren die wieder abgereist vom Obersalzberg oder wo immer das stattgefunden hat, hat sich Hitler total aufgeregt und hat gesagt, ihr Idioten habt mir meinen Krieg weggenommen. Und Hitler hatte die Idee, auf jeden Fall den Krieg zu beginnen vor seinem 50. Geburtstag oder vor Vollendung seines 50. Lebensjahres, so. Und da war er 49.
Da wird das Ganze schon wieder so esoterisch, ne? Und da ist schon wieder so eine Parallele zu Putin.
Ja. Das ist echt, ich sag ja, man kann das vergleichen, aber man darf sie nicht gleichsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann kommt also dieses Münchner Abkommen und das dauert dann ein paar Tage. Da fangen sie schon an, in der sogenannten Resttschechei rumzustänkern. Also das Gebiet, das große Gebiet um Prag herum. Und das wird dann eingenommen am 15. März 1939. Und spätestens da, ja, um des Friedens auf der Welt willen, hätten die Deutschen stoppen müssen. Allerspätestens da. Und dann wäre die Tschechoslowakei natürlich irgendwann wieder zurückgegeben worden, aber trotzdem.
Also das hat aber auch die wollten halt keinen Frieden auf der Welt, sondern die wollten ganze keinen Welt. Frieden,
das muss man einfach deutlich sagen. Und insofern, aber das alles war sozusagen als Austesten, bis wohin gehen denn die Alliierten, unsere Gegner? Weil Hitler hatte schon eine panische Angst davor, in einen Zwei-Fronten-Krieg zu geraten. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, Deutschland war immer Kriegsschauplatz oder oft und oft eben auch in einem Zwei-Fronten-Krieg und das wollte Hitler auf jeden Fall vermeiden. So. Mhm. Die Eroberung Prags oder das nannte man damals so die Zerschlagung der Resttschechei hat stattgefunden Mitte März 1939. Und Hitler hatte schon ungefähr ein Jahr vorher den Plan bekannt gegeben, dass man nächstes Jahr, also dann 1939, den Weltkrieg mit einem Angriff auf Polen beginnt.
Und jetzt Moment, hat er das schon Weltkrieg genannt? Nein.
Nein.
Okay.
Also die wussten schon, dass das, genauso wie Wilhelm II, die wussten sehr genau, was kommt. Und um das zu verhindern oder um das jedenfalls noch ein bisschen rauszuzögern, hat Hitler im Vorfeld des Überfalls auf Polen im August 1939 versucht, mit Stalin in Kontakt zu geraten, weil Stalin zu der Zeit in sehr starken Verhandlungen mit Engländern und Franzosen stand, um einen Pakt gegen Hitler zu schmieden.
Aha.
Also die Franzosen und die Briten waren in Moskau und Stalin hat mit ihnen geredet und sie haben da wochenlang oder tagelang zusammengesessen. Aber irgendwie stockten die Verhandlungen, weil die Briten mit dem Stalin nichts anfangen konnten und aber gleichzeitig irgendwie sahen, die Sache wird hier brenzlig und wir müssen irgendwie gucken, dass wir nicht alleine gegen die Deutschen antreten. Und das war sowohl Stalins Ziel als eben auch das Ziel der Alliierten. Und in diese Verhandlungen hinein schickt Hitler dem Stalin ein Telegramm und sagt, biete ihm an einen Pakt zwischen Deutschland und Russland. Und das ist natürlich der völlige Wahnsinn. Bis dahin war Stalin sozusagen das Titelbild der Feinde. Und die Bolschewisten waren Untermenschen. Und jetzt bietet er diesen Untermenschen einen Nicht-Angriffspakt an.
Das war aber, das war geheim, ne? Das wusste niemand. Also
doch, das war nicht geheim.
Okay.
Pass auf, ich erzähl's dir. Der schickt also seinen Außenminister Joachim von Ribbentrop nach Moskau. Und da gibt es also schöne Bilder, kann man sich im Netz angucken, wie die beiden Champagner trinken, also Stalin und Ribbentrop, nachdem sie einen Nicht-Angriffspakt ausgehandelt haben. Das war das eine. Und das zweite, und das war wirklich geheim, war ein Zusatzprotokoll. Und dieses Zusatzprotokoll war im Grunde genommen nur eine Seite oder anderthalb Seiten. Da steht drin, die Interessensphären der Sowjetunion sind. Und dann steht da Belarus, Baltikum und noch irgendwas. Und die Interessensphären der Deutschen sind Finnland, also es wurde genau abgetan, und die Ölfelder in Südosteuropa.
Mhm.
Und dann haben sie gesagt, okay, und da müssen wir irgendwo auch so eine Demarkationslinie finden, wo wir sozusagen diese Interessen jeweils beginnen und enden lassen und haben eine Linie durch Polen gezogen.
Die fünfte Teilung Polens, ne? Sozusagen.
Das war die vierte, aber ist egal. Jedenfalls, es war eine Teilung Polens. Mhm. Und die lief da war auch Brest-Litovsk drin, das war so ein Ort, der historisch war, da wurde die Ostfront des Ersten Weltkrieges beendet mit Trotzki als Verhandlungsführer 1917. Und da hat man also diese Karte wurde dann signiert mit großen Unterschriften, Ribbentrop und Stalin steht auf dieser Karte drauf, die kann man heute noch sehen. Und dann ist der Ribbentrop nach Hause gefahren und kommt, wird dann groß empfangen und wedelt so ähnlich wie Chamberlain ein Jahr vorher mit dem Münchner Abkommen diesen offiziellen Nicht-Angriffsvertrag mit der Sowjetunion. Den Geheimvertrag wedelt er natürlich nicht. Mhm. So, und das war am 23. August 1939. Und eine Woche später findet dieser Überfall auf den Sender Gleiwitz statt und einen Tag später beginnt der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff auf Polen. Und bis zum Angriff auf die Sowjetunion, also bis zum sogenannten Unternehmen Barbarossa, das war am 20. Juni 1940, also etwas anderthalb Jahre, sagen wir mal, haben beide Seiten diesen Nicht-Angriffspakt peinlichst genau erfüllt. Sie sind genau an der Demarkationslinie gestoppt, haben sich die Hände gegeben, haben gesagt, also bis hierhin und nicht weiter, kein roter Stiefel Richtung Westen, kein brauner Stiefel Richtung Osten. Im Osten ist Nikita Chruschtschow eingezogen und hat Russifizierung gemacht. Und im Westen haben sie das Generalgouvernement gegründet und haben in diesem Generalgouvernement den Holocaust durchgeführt. Und diese Grenze, die 1939 im Hitler-Stalin-Pakt verabredet wurde, ist die heutige Westgrenze Russlands und die Ostgrenze Polens. Das heißt, daran hat sich nichts mehr verändert. Und dadurch, dass aber der große Teil Ostpolens an Russland ging, musste Polen im Westen entschädigt werden. Und das sind die verloren gegangenen deutschen sogenannten Ostgebiete. Also die Verschiebung Polens um, glaube ich, 150 Kilometer westwärts. Einfach, du nimmst dir ein Land und verschiebst es 150 Kilometer nach links. Völlig irre, aber das war das Ergebnis der alliierten Konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und das war dann die fünfte Teilung Polens letztendlich, ne? Also
ja, genau.
Genau. Was ist passiert, dass Hitler, ich finde, wir sagen immer Hitler, das war nicht Hitler alleine. Was ist eigentlich passiert, dass die Deutschen auf einmal dann doch die Russen angegriffen haben?
Das war der Plan von vornherein. Also,
ach so,
das war, okay. Das war alles Trickserei. Der Punkt war, also Hitler wusste genau, der Angriff auf Polen, nein, sagen wir so, er hat spekuliert. Der Angriff auf Polen wird von den Alliierten auch akzeptiert. Das hatte ihm sein Außenminister Ribbentrop, der vorher englischer Botschafter war, Botschafter in England war, Entschuldigung, eingeflüstert. Er hatte sich aber vertan, weil die Briten haben zwei Tage gebraucht und haben dann den Deutschen den Krieg erklärt.
Ja.
Ja, so. Aber dadurch, dass die Russen nicht eingegriffen haben, hatte er nur einen Krieg mit Polen, die unterstützt wurden von England. Dann hat er versucht, England die Invasion durchzuführen, wobei er das ja sehr halbherzig gemacht hat, weil er dachte, Engländer sind eigentlich arische, in Anführungsstrichen, Blutsverwandte.
Die können wir nicht gleich ausrotten, ne?
Die müssten eigentlich mit uns gemeinsam Europa beherrschen. Und hat auch entsprechende Angebote gemacht, die aber die konservativen Briten natürlich abgelehnt haben, ist ja klar. Und insofern hat das nicht geklappt, also hat er sie versucht anzugreifen und Görings Luftwaffe wurde dann vollmundig erklärt, würde das in ein paar Wochen schaffen. Es ist komplett gescheitert und die Luftwaffe hat schwere Verluste hinnehmen müssen und das war keine gute Idee. Das wurde eingestellt, aber im Jahr 1940 begann dann mit dem Überfall auf Frankreich und die Benelux-Staaten, später dann die Besetzung Skandinaviens, das, was man die sogenannten Blitzkriege nennt, wo also Deutschland in so ein Land einmarschiert und einfach nach ein paar Wochen Feierabend war. Und dann war Hitler der Meinung, ist im Westen das Terrain bereinigt.
Okay.
Der alliierte Gegner Frankreich ist besiegt und es gibt natürlich eine Exilregierung in London unter Charles de Gaulle, aber
ja,
da ist keine große...
Besiegt und kollaboriert, ne? Also,
genau. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Das Vichy-Regime hat kollaboriert und insofern war da nicht mehr viel zu befürchten. Die Benelux-Staaten waren erobert. Österreich gehörte dazu. Italien war Partner und Japan auch. Also im pazifischen Raum haben dann die Japaner angefangen, Korea zu erobern und ich sag mal, den Weltkrieg dort voranzutreiben, in Anführungsstrichen. Und dann hat er gesagt, okay, das Unternehmen Barbarossa, also der Angriff auf die Sowjetunion, der muss ja gut vorbereitet sein und den Startschuss zu diesem Unternehmen, den hat er schon Monate vorher gegeben, indem er die Generalität darüber informiert hat, dass dieser Angriff stattfinden wird. Das Datum würde noch bekannt gegeben, aber man möge sich jetzt bitte vorbereiten. Das heißt, es wurde die Rüstungsindustrie hochgefahren, es wurden taktische und strukturelle Vorbereitungen getroffen und als dann der Angriff begann, war die Sache so, dass England gegen die Deutschen stand und die Sowjetunion.
Ja. Aber waren Stalin und Chruschtschow, waren die ein bisschen doof? Also hatten die keine Geheimdienste, die das gesehen haben?
Das ist die große Frage. Also Stalin hat, also Chruschtschow war damals noch kein, also er war zwar schon bekannt mit Stalin, aber er hatte keine ganz hohe Parteifunktion. Mhm. Also Stalin und sein Geheimdienst wussten natürlich von den bösen Absichten der Deutschen, aber er hat immer gesagt, wir haben einen Vertrag mit denen und den erfüllen wir. Und solange wir den erfüllen, erfüllen sie den auch. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass er noch, ich glaube, 2 Tage nach Kriegsbeginn liefen noch sowjetische Züge mit Öl und Getreide nach Deutschland, wie so ein Handelsabkommen war. Das heißt, das wird ja auch heute so oft gesagt, also Stalin und Brezhnev, also die kalten Krieger, alle Verträge mit dem Westen erfüllt. Da gab es nicht eine einzige Lieferlücke. Ja, der Einzige, der das gemacht hat, ist Putin. Also Putin war der Erste, der Verträge nicht eingehalten hat. Und insofern waren die auch alle sehr erstaunt, als er das dann wirklich gemacht hat, weil sie immer dachten, naja, also die Russen, die sind schon vertragstreu, weil sie auch davon abhängig sind, weil sie auch das Geld haben wollen und so weiter. Also Stalin war von dem Angriff offensichtlich wirklich überrascht, hat sich zurückgezogen, war eine Woche lang nicht zu vernehmen und hat dann sich mit einer öffentlichen Ansprache an die Russen gewendet und hat gesagt, dass nunmehr der große Krieg begonnen habe und dass alle zu kämpfen haben und dass wir jetzt irgendwie versuchen, dieses Land zu verteidigen. Also das war so eine Aufrüttelrede. Und die hat dazu geführt, dass die eine Taktik angewendet haben, die nun wirklich die deutsche Generalität auch hätte kennen können, nämlich den Gegner erstmal ins Land zu locken. Ja. Und die haben sich einfach zurückgezogen.
Haben das mit Napoleon schon gemacht?
Genau, mit Napoleon haben sie es auch gemacht. Und dann, der weitere Ausgang ist ja bekannt, also dann haben sie mit Hilfe des Winters und mit einer unfassbaren Menschenschlacht diesen Krieg hat schließlich wieder aus ihrem Land rausgedrängt. Das im Übrigen ist auch eine Analogie, dass die Russen offenbar kein Problem damit haben, Hunderttausende von Soldaten an die Front zu schicken, von denen sie genau wissen, dass sie nicht zurückkommen.
Ja.
Und einfach mit immer mehr Menschen so eine Angriffswelle vortragen und dann gucken sich alle erstaunt und sagen, ist das denen egal, dass die alle tot sind? Und die Antwort lautet offenbar ja.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 2. September 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.